Georg Christoph Lichtenberg ist mit seinen Aphorismen als Literat weltbekannt. Er gilt außerdem als einer der Begründer der Experimentalphysik in Deutschland. Seine Vorlesungen mit spektakulären Versuchen waren ein Muss für die damaligen Göttinger Studenten. Zu Lichtenbergs 275. Geburtstag erinnert die Universität Göttingen mit einer Ringvorlesung an ihren großen Gelehrten. Historiker, Theologen, Philosophen, Physiker, Mathematiker, Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker widmen sich in verschiedenen Vorträgen dem Leben und dem Werk von Lichtenberg. Sie hören jetzt die Aufzeichnung des Vortrags von Professor Dr. Rudolf Drucks von der Universität Köln. Er referiert zum Thema »Wir staken da in Sachsen im Dreck bis an die Achsen«, reisen mit der Postkutsche in Gedichten von Lichtenberg, Goethe und Heine.
In die Büttwemer Köln, da komme ich aber auch her. Ich bedanke mich für die Einladung in diese, wie ich finde, sehr schön gestaltete, was die Thematik angeht, Ringvorlesung und über die schönen Worte von Ulrich Jost, da sieht man seine auch rhetorische Herkunft. Das Genus Laudativum entspricht nicht immer in allen Punkten der Wirklichkeit, aber ich habe so getan, als würde es auf mich zutreffen. Nun also zu diesem Thema. Ich hoffe, ich spreche laut und deutlich genug. Notfalls spreche ich ein bisschen langsamer, dann wird es ein bisschen länger, aber 20 Uhr bin ich durch. In eine elende Postchaise gepackt, die die Motten wie die Ratten Prosperos Fahrzeug aus Instinkt verlassen hatten, hielt ich endlich nach halsbrecherischer Fahrt, halb gerädert vor dem Wirtshause auf dem Markt in G. Nicht Göttingen. Alles Unglück, das mir selbst hat begegnen können, war auf meinen Wagen gefallen, der zerbrochen bei dem Postmeister der letzten Station lag. 4 magere, abgetriebene Pferde schleppten nach mehreren Stunden endlich mit Hilfe mehrerer Bauern und meines Bedienten das baufällige Reisehaus herbei. Die Sachverständigen kamen, schüttelten die Köpfe und meinten, dass eine Hauptreparatur nötig sei, die 2, auch wohl 3 Tage dauern könne. Der Reisende, dem der Schriftsteller Ernst Theodor Amadeus Hoffmann diese Sätze in sein Reisejournal schreiben lässt, ist ein kunstsinniger, finanziell unabhängiger Bürger mittleren Alters, der, wenn auch selbst kein Künstler, von den Künsten begeistert ist, also ein reisender Enthusiast, wie es im Text heißt, der die verschiedenen Orte, in denen sich die Handlung der 8 Nachtstücke jeweils abspielt, als Augenzeuge miteinander verbindet. Das 2. Nachtstück seines Erzählzyklus, betitelt die Jesuiterkirche in G, eröffnet Hoffmann mit dem eben vernommenen Kutschfahrtendesaster, das zum einen den kunstbeflissenen Reisenden dazu zwingt, einige Tage in G, das ist die niederschlesische Stadt Glogau, zu verweilen, wo er die titelgebende Kirche der Jesuiten besucht und zum anderen jene schaurige, schicksalhafte Begegnung mit der tragischen Gestalt des dort beschäftigten Malers Berthold atmosphärisch vorbereitet. Unangenehme Widerfahrnisse während einer Kutschfahrt werden aber, auch ohne dass sie eine derartige Einleitungsfunktion wahrnehmen, in der Reiseliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts häufig geschildert. Durchaus um ihrer selbst willen, beziehungsweise zur schrecklich schönen Erhebung der Leser. In der Lyrik sind sie schon wegen deren gattungsgebotener Kürze eher komprimiert oder auf einen markanten Störfall konzentriert wiedergegeben. Dafür zeichnen sie jedoch ein über das eigentliche Postkutschen- Geschehen weit hinausgehenden Bedeutungshorizont. Das lässt sich verstärkt an Gedichten beobachten, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entstanden sind, da nach dem Durchgang durch die Aufklärung weniger die repräsentative Funktion eines Falls bzw. Unfalls und seine Ausrichtung an gesicherten religiösen und politischen, ethischen und ästhetischen Normen gefragt war, als die Individualität eines Geschehens, das als persönliches Erlebnis in der literarischen Fassung festgehalten werden sollte, bevor es ins Allgemeine gewendet wird. An zwei Gedichten, die innerhalb von 2 Jahren geschrieben wurden, möchte ich diesen Zusammenhang textnah erläutern und dabei die semantische Spannbreite exemplarisch ausmessen, die zwei zeitgenössische Autoren, nämlich Georg Christoph Lichtenberg und Johann Wolfgang Goethe, der Reise mit der Postkutsche eingeschrieben haben und die von ihren romantischen Nachfolgern aufgegriffen und variiert wurde. Darauf kann ich hier allerdings nur kurz eingehen. Erstens, Lichtenbergs Reise nach Gotha. Georg Christoph Lichtenberg, seines Zeichens Experimentalphysiker und Dozent an der Universität Göttingen, überregional bekannt, darüber hinaus als scharfsinniger Aphoristiker und geistreicher Essayist, verfasst wahrscheinlich im Frühjahr 1772 ein Gedicht über seine Reise nach Gotha. Seinem Verleger und Freund Johann Christian Dieterich teilt er später, das heißt am 7. September 1772, dazu Folgendes mit. Ich zitiere: Dieses Journal oder was es ist, drückt die mannigfaltigen Vergnügungen und das mannigfaltige Herzeleid dieser Reise so wenig aus, als wenn jemand, der unsere Reise von Langensalza nach Gotha beschreiben wollte, sagte: Wir fuhren etwas langsam, weil der Weg nicht sonderlich war. Zitat Ende. Offensichtlich will sich Lichtenberg auf keine genaue Gattungsbezeichnung einlassen. Deutlich aber wird, dass er über die gemeinsam mit Dietrich unternommene Reise von Langensalza über Wiegleben nach Gotha einen längeren Bericht verfasst habe. Ich gebe Ihnen mal eben eine Karte an, die zeigt, oben steht Langensalza, ich habe leider jetzt keinen Zeigestock oder Licht, also oben ist Langensalza, unten ist Gotha und Sie können ungefähr nachvollziehen, Sie sehen auch die kleine Stadt Wiegleben, darüber ging die Reise, Wiegleben spielt gleich eine ganz große Rolle. Ich habe mal nachgeschaut, der Zug, der von Erfurt nach Kassel-Wilhelmshöhe fährt, legt auf dieser Strecke etwas anders fahrend ungefähr 25 Kilometer zurück oder 23 Kilometer. Also die Strecke, wie sie die Postkutsche gefahren ist, dürfte an die 25 Kilometer umfasst haben. Die Reise fing an, ich glaube, Dienst an einem Nachmittag um 16 Uhr und war am Abend des darauffolgenden Tages beendet. Also da sind wir heute etwas schneller unterwegs. Interessant ist, dass sich Lichtenberg in dem Brief an Dietrich auf keine genaue Gattungsbezeichnung einlassen will. Er spricht ja von einem Journal, auch Reisebericht oder was es sonst auch immer ist. Deutlich aber wird eben, dass er diese Reise zum Thema macht. Einen poetischen Auszug aus diesem Reisebericht, das sei, sagt er, ein größeres Werk, stellt, so lässt es dessen weiterer Titel wissen, das hier herangezogene Gedicht aus dem Nachlass dar, das sei, Zitat, zum Singen in der Stube in Zeilen mit Endklang gesetzt von GCL der Reisegesellschaft einen. Zitat Ende. So, meine Damen und Herren, da ich davon ausgehe, dass Ihnen das Gedicht nicht sonderlich geläufig ist, werde ich es Ihnen jetzt einmal vortragen und hoffe, dass ich dem Widerhall, Echo oder Widerhall, ich glaube, ein anderes Thema nehmen müssen, ne? Echo oder Widerhall trotzen kann. Georg Christoph Lichtenberg, Reise nach Gotha. Ihr Leute, wenn ihr reisen wollt, so nehmet erst zu Herzen, was ihr anitzo hören sollt von Kälte, Not und Schmerzen. Nach dem, was die Geschichte spricht, ist eine solche Klaggeschicht von Süden bis nach Norden noch nie gehört worden. Von Langensalza kamen wir, mit Sechsen angefahren. Es waren der Seelen unser vier, die in dem Wagen waren. Von diesem fuhren rückwärts ich mit Johann Christel Dieterich, vorwärts zwei junge Frauen, nicht übel anzuschauen. Gut und geräumlich saßen wir vom Kopf bis an die Lenden, allein der Beine zweimal vier, die konnten wir nicht wenden. Bald war's hier gut und dort nicht recht und bald in allen Ecken schlecht und immer gab es Sachen zum Weinen oder Lachen. Da fing die Nacht vom Untergang an, ihren Trost zu senden. Flugs wurden unsere Beine lang und kurz die Komplimenten. Da drückten, stießen, drängten wir aus allen Kräften, alle vier, die Knie in Reih und Glieder, wie Schwestern und wie Brüder. Bei jedem Kniechen war ein Knie, bei jedem Knie ein Kniechen. In bunter Reihe lagen sie, wie Knie gerne liegen. Nun ward auf einmal Ach und Weh, Gespensterräuber, Umsturz, Schnee, mit allen Reiseplagen ganz aus dem Sinn geschlagen. Leid war mir's nun, dass wir so nah an Ort und Stelle waren. Ich wäre bis Batavia gar gerne so gefahren. Da sprach ich heimlich, blieben wir doch nur ein bisschen länger hier. Den Seufzer, ohne Zweifel, den hörete der Teufel. Kaum sagt ich bei mir, blieben wir, so waren wir schon geblieben. Und leider ward mein länger hier nur allzu lang getrieben. Es fluchte, peitschte, senkte sich, kurz, Damen, Dieterich und ich, wir staken da in Sachsen im Dreck bis an die Achsen. Meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht meinem Vortrag entnehmen konnten, ist dieses Gedicht sehr rhythmisch akzentuiert, fast sanglich angelegt und ist zu vertonen, was ja inzwischen geschehen ist durch den ebenfalls inzwischen verstorbenen Christoph Stählin, ist keine große Kunst. Ihm lassen sich ohne große Anstrengung bekannte Volksliedweisen unterlegen. Das will ich mir, um nicht nachhinein Kollegen Joost zu rechtfertigen, jetzt aber schenken, sondern nur mit einer kurzen metrischen Analyse diese Sangbarkeit, grundlegendes Kriterium des Liedes, zu erklären versuchen. Es liegen 7 Strophen zu 8 jambischen Versen, das sehen Sie auf der linken Seite, auf 8 jambischen Versen, also mit Auftakt vor, wobei sich durchweg ein Vierheber mit einem Dreiheber abwechselt. Die ersten 4 Verse weisen einen Kreuzreim, das sehen Sie auf der rechten Seite, diese kleine Darstellung. Die ersten 4 Verse weisen einen Kreuzreim, also A, B, A, B, und den Wechsel von männlichen und weiblichen Endreim auf. Die Verse 5 bis 8 sind hingegen paarig gereimt, C, C, D, D, sodass zwei harten, tontragenden Endungen, zwei weiche, unbetonte folgen. Dieses metrische Schema, das der Autor konsequent durchhält, habe ich da zu skizzieren versucht. Vielleicht wird sich jetzt mancher von Ihnen, mancher von Ihnen im Stillen stöhnen. Was mutet uns der Typ da oben eigentlich zu mit seiner klein karierten metrischen Analyse? Wir sind doch nicht in einem germanistischen Proseminar. Stimmt, da wird es auch kaum noch gemacht. Nein, dem fingierten Einwand würde ich entgegnen, dass gerade an der metrischen Genauigkeit im Text eines Schriftstellers, der nicht unbedingt als Lyriker zu bezeichnen ist, sich der Mehrwert der Poesie zeigen lässt, der den poetischen Text vom einsinnigen Sachtext unterscheidet, nämlich, dass in der Dichtung, besonders der Lyrik, nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form Bedeutung hat. Bezogen auf dieses Gedicht, es scheint so, als sollte dessen strenge metrische Form und der dadurch bewirkte rhythmische Fluss der Strophen hörbar mit dem holpernden Trott, der vom Schwager hoch auf dem gelben Wagen oder schwarzen gelenkten Kutsche kontrastieren, dem stechenden Kützel und Missmut aller Spazierreisenden, wie es im Untertitel des Gedichtes heißt. Die Beschwerlichkeit der Fortbewegung mit einem solchen Gefährt hat unter anderem Lichtenbergs Göttinger Kollege, der Historiker und Schriftsteller August Ludwig von Schlözer, beschrieben. Und Sie können das mitlesen. Es lässt sich wirklich für einen Reisenden nichts Gefahrvolleres denken als ein schwer bepackter, engspuriger Kurzer mit einem elenden Verdeck versehener Postwagen, welcher durch die schlechten Wege von den gröbsten Postknechten bei stockfinsterer Nacht fortgebracht wird und der auf so mancher Tour teils mit, teils ohne Verschulden des Postillons umgeworfen wird. Aber nicht allein bei Nacht, auch bei Tage fällt dieses elende Fahrwerk oft um. Auf die Unbilden solcher Reisen weist auch gleich die einleitende Strophe mit der Apostrophe an die Reisewilligen hin. Ihr Leute, wenn ihr reisen wollt, die sich die Klaggeschicht anhören und zu Herzen nehmen sollten, deren Unerhörtheit für sich selber spricht. Die zweite Strophe ist nach der ersten, die mit gespielter Hyperbolik Kälte, Not und Schmerzen von Süden bis nach Norden sowohl Aufmerksamkeit erheischt, als auch mit der übertriebenen Gewichtung eines eher banalen Alltagsgeschehens ironische Distanz von diesem verspricht, betont sachlich und gibt den Ausgangspunkt der Reise an und wer zur Reisegesellschaft gehört, nämlich zwei Männer, Lichtenberg selbst, der sich auch explizit als der Ich-Erzähler zu erkennen gibt, und Johann Christian Dieterich sowie ihnen vis-à-vis zwei junge Frauen, in Fahrtrichtung sitzend und nicht übel anzuschauen. Bei der einen handelt es sich um Dietrichs Gattin Christiane. In einem Brief an sie spielt Lichtenberg im März 1772 auf eine solche Affäre wie bei Wiegleben an, die er nicht mehr erleben möchte. Die zweite Frau ist nicht sicher zu identifizieren. Hinter ihr vermutet Wolfgang Promis in der Ausgabe seines Briefwechsels im Kommentar Marie, das von Lichtenberg hofierte Hausmädchen der Dietrichs. Die dritte Strophe widmet sich der Sitzordnung. Von Kopf bis zu den Lenden gewährt die Kutsche genügend Bewegungsfreiheit, unten herum aber wird es eng. In der sich zum Boden hin verjüngenden Postchaise lassen sich die acht Beine nur schwer sortieren. Nach dem Sonnenuntergang werden verstärkt Komplimente ausgetauscht und die Knie in Reihe und Glieder gebracht. Bei einer solchen Wendung sind gewisse erotische Konnotationen kaum auszuschließen und wohl auch erlaubt, die aber durch die harmlose Koordination der unteren Extremitäten sofort eingedämmt werden, die wie Schwestern und wie Brüder angeordnet seien. Das Spielerische der Situation wird mit Alliterationen, Anaphern und Diminutiva, Knie und Kniechen, in der fünften Strophe unterstrichen. Und die endlich erzielte bunte Reihe der Knie bringt es mit sich, dass die nächtliche Gruseltour ihren Schrecken verliert. Ja, es werden der Reiseplagen ganz aus dem Sinn geschlagen. Der Ich-Erzähler wünscht sich gar eine unendliche Verlängerung der Fahrt, die bis nach Batavia reichen möge. Das heutige Jakarta war der zeittypische Zielort einer endlosen Reise. Sein Stoßseufzer: Blieben wir doch nur ein bisschen länger hier, sollte sich allerdings viel schneller und nachhaltiger als erhofft erfüllen. Denn diesen hörte der Teufel. Die letzte, übrigens deutlich abgesetzte Strophe, das sind 2x3 und die siebte ist eben die letzte Strophe, also die siebte der Nachlassversion, rundet das Gedicht gekonnt ab und präsentiert den Unfall als Pointe. Sehen wir doch einmal etwas genauer hin. Die siebte Strophe greift Wörter der vorherigen sechsten wörtlich auf. Das dort nur vorgestellte »bleiben wir« wird hier jäh realisiert, sodass der Optativ »blieben wir doch nur« dem vollzogenen Präteritum »waren wir schon geblieben« weicht. Kaum sagte ich bei mir »blieben wir«, so »waren wir schon geblieben«. Und der Komparativ länger hier wird leider in einen überdehnten Superlativ verwandelt. Allzu lang. Und leider ward mein länger hier nur allzu lang getrieben. Die Überführung der schönen Wunschvorstellung in die nüchterne, hässliche Wirklichkeit geschieht, sprachanalytisch betrachtet, dadurch, dass zweimal ein und dasselbe Wort in verschiedenen Flexions- bzw. Deklinationsformen verwendet wird. Die rhetorische Stillehre spricht von der Figur eines Polyptoton, mehrvielfache Beugung. Blieben versus waren geblieben. Länger versus allzu lange. Die Wirklichkeit, die die letzten Verse enthüllen, steht der locker anheimelnden, erotisch behaglichen Atmosphäre im vagen Inneren diametral gegenüber. Fluchen und Peitschenhiebe vom Bock begleiten akustisch das Absinken der Kutsche, das in die abschließende Pointe einmündet. Kurz, Damen, Dieterich und ich, wir staken da in Sachsen im Drecks bis an die Achsen. Das hat ja Uli Joos dann auch zum Thema erwähnt. Damit hat Lichtenberg die profane Realität damaliger Postkutschenreise eingeholt in einem passivisch erleidenden und einem aktiv handelnden Modus. Zum einen widerfährt ihm eine der damals häufigsten Pannen im Postkutschenbetrieb, die vornehmlich dem schlechten Zustand der Straßen geschuldet, bisweilen aber auch dem übermäßigen Alkoholkonsum des Postillons anzulasten war. Und zwar im Schlamm des Weges stecke zu bleiben, ja, bis an die Achsen darin zu versinken. Freilich, dieses äußere Ereignis des Lebensalltags zerstört die zuvor erlebte Idylle verspielter und vertrauter Viersamkeit, konfrontiert sozusagen den träumenden Lyriker Lichtenberg mit der nüchtern registrierten Erfahrungswelt des Physikers Lichtenberg. Aber eben dieser vermag er zum anderen einen glückhaften Augenblick traulicher Geselligkeit abzuringen, den er in einem Gedicht wiedergibt, dessen formvollendete Gestalt die unter den Reisenden herrschende Harmonie als lebenswerte Alternative zu einer widerspenstigen Wirklichkeit erahnen lässt. Schwierigkeiten mit Matsch und Schlamm hatten die Postkutschen auch noch zu einer Zeit, als ihnen das Fernreisemonopol längst entrissen war und sie häufig nur noch Zubringer oder Überbrückungsdienste zur nächstgelegenen Eisenbahnstation zu leisten hatten, die sich ab 1850 in deutschen Landen flächendeckend auszubreiten begann. Das Schienennetz war aber am 21. Oktober 1843 noch nicht besonders dicht verlegt, als Heinrich Heine aus seinem Pariser Exil nach Deutschland zurückkehrte, um seine alte Mutter und seinen Verleger Campe in Hamburg zu besuchen. Die Orte, durch die ihn dann seine Rückreise führte, finden sich in umgekehrter Reihenfolge bei seiner Wiederbegegnung mit der Heimat wieder. Der Ich-Erzähler seines versifizierten Reisebildes, also seines Reisebildes in Versen, Deutschland, ein Wintermärchen, passiert bei Aachen die Grenze, um über Köln, das kommt da nicht besonders gut weg, muss ich sagen, gut, Heine war Düsseldorfer, Hagen, Minden und Bückeburg nach Hamburg zu gelangen. Und da gab es genügend Gelegenheiten, die mangelhafte Infrastruktur, schlichter die schlechten Straßenverhältnisse zu beklagen. In Kaput 14 zum Beispiel wird auf der Fahrt durch Westfalen vermerkt, ein feuchter Wind, ein kahles Land, die Chaise wackelt im Schlamme. Und ein Kapitel später heißt es auf dem Weg nach Minden, immer noch Westfalen, ein feiner Regen prickelt herab, eiskalt wie Nähnadelspitzen. Die Pferde bewegen traurig den Schwanz. Sie warten im Kot und schwitzen. Oder das 19. Kapitel, das auf ein berühmtes Zitat des französischen Revolutionärs Georges Danton anspielt. O Danton, du hast dich geirrt und musstest den Irrtum büßen. Mitnehmen kann man das Vaterland an den Sohlen und an den Füßen. Das halbe Fürstentum Bückeburg blieb mir an den Stiefeln kleben. So lehmichte Wege habe ich wohl noch nie gesehen im Leben. Es hat sich inzwischen verbessert, wie wir feststellen konnten. Doch sehr viel tiefer und folgenreicher als die gehörten Stellen ist der Matsch im Teutoburger Wald. Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität, die siegte in diesem Drecke. War in den zuvor zitierten Stellen bloß davon die Rede, dass die Postkutsche in klassisch-romantischen Zeiten oft stecken blieb oder kaum mehr vorwärts kam, so sind es hier die römischen Legionen, die weniger bis zu den Achsen als bis an die Achseln im historischen Drecke stecken verreckten. Heine weitet das plastische und jedem Leser aus eigener Erfahrung vertraute Bild aus zu einer Satire auf die deutsche Nation, dabei den Gründungsmythos von Hermann, dem Cherusker, im wahrsten Sinne des Wortes erdend. Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, so hat er sie gewonnen. Und dann folgt eine Satire auf die Zustände in der Kleinstaaterei in deutschen Landen. Aber wenn Hermann nicht die Schlacht gewonnen hätte, nicht? Das wird schließlich pathetisch abgewiesen. Gottlob, der Hermann gewann die Schlacht und wir sind Deutsche geblieben. Aber was ist für den Dichter Heine und die republikanisch gesinnten Mitwölfe angesichts der Pressionen des Metternichschen Polizeistaates, der massiven Zensurmaßnahmen in Preußen, der Versammlungsverbote in deutschen Landen, der Verfolgung Andersdenkender als Demagogen? Was ist unter diesen Umständen die deutsche Freiheit wert? Nicht mehr als das, wodurch jede Kutschfahrt behindert wird. Einen Dreck. Oder weniger drastisch, eine solche Art vom Staat garantierte Freiheit ist im Grunde keine mehr. Zweitens, Goethes Hymne an Schwager Kronos. Aber kehren wir wieder zurück in die Sturm- und Drangzeit. Zwei Jahre nach Lichtenbergs heiteren Versen über die steckengebliebene Reise nach Gotha entstand das wohl berühmteste Gedicht über eine Fahrt mit einer Postkutsche, das das 18. Jahrhundert zu bieten hat. Es wurde in der Gedichtsammlung von 1778 zum ersten Mal veröffentlicht und dann klassizistisch gemäßigt im 8. Band von Goethes Schriften von 1789 aufgenommen. Und dieses Gedicht ist von vornherein auf universelle Bedeutsamkeit angelegt. Zwar ist es, wie der Untertitel mitteilt, angeblich in der Postchaise den 10. Oktober 1774 niedergeschrieben worden, womit die Authentizität der Postkutschenfahrt suggeriert wird, aber schon der Titel des Gedichtes indiziert mythische Dimensionierung. An Schwager Kronos. Und in der Tat, die reale Reise in der Postkutsche, dessen Verfasser Goethe befand sich, nachdem er seinen hohen Gast, den damaligen Kultdichter Friedrich Gottlieb Klopstock, ein Stück weit nach Karlsruhe begleitet hatte, auf dem Rückweg nach Frankfurt, wird zur sinnbildlichen Fahrt durch das Leben. Ich werde jetzt versuchen, Ihnen auch dieses Gedicht vorzutragen. Das ist aber nicht ganz leicht. Ich will mich jetzt nicht hier hochloben, nicht? Aber es ist wirklich nicht ganz leicht. Und Sie werden sehr schnell merken, warum. Es verstößt nämlich gegen die gängige Syntax. Und das in einen richtigen Duktus zu bringen, ist gar nicht so leicht. Goethe an Schwager Kronos in der Postchaise den 10. Oktober 1774. Spude dich, Kronos, fort den rasselnden Trott, bergab gleitet der Weg. Ekles Schwindeln zögert mir vor die Stirne, dein Haudern frisch, den holpernden Stockwurzelsteine, den Trott rasch ins Leben hinein. Nun schon wieder den eratmenden Schritt mühsam Berg hinauf, auf denn, nicht träge denn, strebend und hoffend an. Weit, hoch, herrlich der Blick rings ins Leben hinein. Vom Gebirg zum Gebirg, über der ewige Geist, ewigen Lebens ahndevoll. Seitwärts des über das Schatten zieht dich an und der Erfrischung verheißende Blick auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich, mir auch, Mädchen, diesen schäumenden Trunk und den freundlichen Gesundheitsblick. Ab dann frischer hinab, sieh, die Sonne sinkt, ehe sie sinkt, ehe mich fast greisen im Moore, Nebelduft, entzahnte Kiefer schnattern und das schlockernde Gebein. Trunken vom letzten Strahl, reiß mich, ein Feuermeer mir im schäumenden Aug, mich geblendeten, taumelnden, in der Hölle nächtliches Tor. Töne, Schwager, dein Horn, rassle den schallenden Trab, dass der Orkus vernehme, ein Fürst kommt. Drunten von ihren Sitzen sich die Gewaltigen lüften. Mit dem Befehl zur Beschleunigung in der ersten Strophe, spute dich, Kronos, beginnt die erste Strophe. Und wohin sich die beschleunigte Fahrt zu richten habe, sagt ihr letzter Vers, rasch ins Leben hinein. Die flüchtigen Eindrücke während der Kutschfahrt werden in einer die grammatischen Regeln sprengenden Syntax ungeheuer komprimiert. So bündelt das Prädikat zögert, schauen Sie, vierter Vers, ekles Schwindeln zögert mir vor die Stirne dein Haudern, also deine langsame Fahrt. Deine zögerlich, man kann es kaum in einen einfachen Satz bringen, macht mich schwindeln, nicht? Dieses langsame Zögern der Fahrt. So bündelt das Prädikat zögern, das transitiv gebraucht wird, was sehr ungewöhnlich ist, die Energie von zwei Verben, die als Objekt, ekles Schwindeln, und Subjekt, dein Haudern, fungierten. Und das attributive Partizip, holpernden, wird mit der Figur der Sperrung des Hyperbatons von seinem Bezugswort Trott durch die Gegenstände, Stock, Wurzel, Steine, gesperrt, die eben dieses Holpern verursachen, was selbst heute noch experimentell anmutet. Nicht? Es heißt, frisch den holpernden Stock, Wurzel, Steine, den Trott, also frisch den holpernden Trott, der durch, oder frisch den Trott, der ins Holpern gerät, durch Stock, Wurzel und Steine, wäre ein gewöhnlicher Satz. Aber was wird hier mit dieser Sprache nicht zusammengezogen? Welche Wucht bekommt das? Nicht? Also ein Hyperbaton. Und das hat damals dann auch Goethe selbst als zu experimentell empfunden, weshalb er diese Sprache nachher in der Fassung von 1789 erheblich geändert hat. Wenn der Gipfel erreicht ist, kann der Blick über die Berge schweifen. Zugleich geht er rings ins Leben hinein. Wieder wird hier der Doppelsinn der Fahrt ausgesprochen, den bereits die Überschrift anzeigt. Der Kutscher, umgangssprachlich mit Schwager angeredet, erscheint als Gott der Zeit. Wenn man das K, wie das in manchen Dialekten übrigens üblich ist, gegen das CH eintauscht, haben sie ja Kronos, ne? Die Zeit, griechisch. Und verschmilzt zugleich mit dem Vater des Zeus, dem kinderverschlingenden Kronos, lateinisch oder etruskisch Saturnus, Saturn. Kategorien wie die Zeit oder das ewige Schicksal hat der antike Mythos nicht selten als eherne Herrn über Götter und Menschengeschlechtern mit den archaischen, vorolympischen Gottheiten verbunden. Am deutlichsten vielleicht im Gedicht Prometheus, nicht? Meine Herren und deine, nicht? Zeit und ewiges Schicksal. Frei von jeder raumzeitlichen Beschränkung vermag sich der ewige Geist auf Bergeshöhen zu entfalten, was die Ahnung ewigen Lebens ermöglicht, wobei mit der Schau in die Weite der nahe Frischung verheißende Blick auf der Schwelle des Mädchens da kontrastiert. Die erneute Sperrung, hier drängt sich die lokale Bestimmung vor das Genitivattribut. Die lokale Bestimmung, eigentlich müsste es ja heißen, der Verheißung volle Blick des Mädchens, das auf der Schwelle steht. Und es heißt aber im Text, der Frischung verheißende Blick auf der Schwelle des Mädchens. Da. Nicht? Die erneute Sperrung schließt den Ort und das Subjekt des sinnlichen Glücks als unauflösbare Einheit zusammen. Auf dem Gipfelpunkt stellt sich so mit dem Gefühl zeitaufhebender Unendlichkeit die berauschende Wirkung des erotischen Kontaktes ein. Am schäumenden Trunk erquicken sich ja beide, das Mädchen wie der Reisende. In der Liebesbegegnung wird die Zeit, die sich dem Blick in die Ferne als ewig offenbarte, auf den Augenblick erfüllten Glücks konzentriert. Derart gestärkt durch das Erlebnis, in dem Augenblicklichkeit und Ewigkeit zusammenfallen, geht es frischer hinab. Die versinkende Sonne deutet das Ende des irdischen Daseins an, dem körperlichen Verfall, der mit bizarren Bildern beschworen wird, trotz der Reisende, indem er trunken vom letzten Strahl der lebenspendenden Sonne laut vernehmbar in der Hölle nächtliches Tor einfährt. Als Aleve und Schützling des Sonnengottes Apollo, des Herrn der Musen, avanciert das Kraftgenie, das sogar die Zeit beherrscht, zum Fürsten. Töne, Schwager, dein Horn, rassle den schallenden Trab, dass der Orkus vernehme, ein Fürst kommt. Eben diesem, immerhin dem Landesherrn im Zeitalter des Absolutismus, ist ebenbürtig, wer in der Schau des Ewigen und dem Rausch der Liebe den einen erfüllten Augenblick erfahren und dadurch die Vergänglichkeit überwunden hat. Ich will Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, worin der Unterschied vom Stürmer- und Dränger-Goethe zum klassizistischen Goethe besteht. Die untere Strophe, wo das Töne, ne, zweite untere rechts, sehen Sie die gemäßigte Fassung. Eine Verlängerung des erfüllten Augenblicks ins Ewige ist, um auch hier noch, das wollte ich Ihnen noch kurz sagen, dass diese Form des zugleich hochgestimmten und ironisch gebrochenen Anspruchs, den der als Fürst in die Unterwelt Einziehende gegenüber den dort versammelten Heroen und Potentaten erhebt. Der Schluss ist ja sehr ironisch, wie häufig in den Hymnen des jungen Goethe. Nicht, da heißt es ja, dass sie sich von ihren Sitzen, sie stehen nicht nur auf, ne? Sie müssen sich lüften von ihren Sitzen, nicht, wenn der wahre Fürst kommt. Das hat Wendung hat Goethe in seinen Schriften von 1789 eliminiert. Jetzt lauten die letzten Verse, dass der Orkus vernehme, bis dahin ist es noch gleich, und dann, wir kommen, dass gleich an der Tür der Wirt uns freundlich empfange. Sehr gedämpft, nicht? Die letzten Verse lauten, sind eben gedämpft, indem aber eine Analogie zur Bewirtung durch das Mädchen in des Überdachs Schatten auf dem Gipfel hergestellt wird, wird auch jener Augenblick festgehalten, der die freundliche Aufnahme im Hades gewährleistete. Eine Verlängerung des erfüllten Augenblicks ins Ewige ist, um auch hier noch ein kleines Beispiel aus romantischen Zeiten anzuführen, bei einem ihrer bedeutendsten Lyriker, Joseph von Eichendorff, der in etlichen seiner Gedichte die Postkutsche vorüberziehen und das Posthorn ertönen ließ, am berühmtesten vielleicht das Gedicht Sehnsucht. Ich stand am Fenster, ich einsam stand und hörte aus nächtlicher Ferne ein Posthorn und so weiter. Nicht? So wie bei Goethe ist das bei Eichendorff nicht denkbar. Als strenggläubiger Katholik kann der oberschlesische Freiherr im irdischen Dasein keine dauerhafte Heimstatt entdecken. Vielmehr ist ihm dieses nur ein Durchgangsstadium, ein Transitorium zum ewigen Leben im Jenseits. Was der dritte seiner späten Wandersprüche unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Was willst du auf dieser Station so breit dich niederlassen, wie bald nicht bläht der Postillon? Du musst doch alles lassen. Nur die Reimwörter Station und Postillon erinnern noch an die Kutschfahrt, mit der Eichendorff in spätbarocker Manier und epigrammatischer Dichte auf die Vergänglichkeit des Lebens verweist. Beim jungen Goethe hingegen wird die Zeit überwindende Kraft im Leben selbst generiert. Und hierin sind auch diese unterschiedlichen Gedichte von Lichtenberg und Goethe durchaus vergleichbar. Und zwar nicht nur im Motiv der Kutschfahrt, die Goethe eher als Basismetapher für seine Curriculum Vitae Allegorie gebraucht, Lichtenberg hingegen als Musterbeispiel für den katastrophalen Zustand des damaligen Personenverkehrs heranzieht. Nein, beide stellen zudem und vor allem einen zeitenthobenen oder zeitüberdauernden Glücksmoment dar. Der eine, Lichtenberg, als satirischer Aufklärer, notwendigerweise realitätsorientiert und im mittleren Stil einen eingängigen Volksliedton anstimmend. Goethe, der andere als Stürmer und Dränger, die Kraft des Genies, hingegen im hohen Stil Genus Sublime feiernd, das mühelos die Grenzen des Lebens überschreitet und die Regeln der Poetik durchbricht, was er in der syntaxsprengenden Sprache seiner Hymne auch gleich anschaulich demonstriert. Beide aber wissen die von ihnen gewählten und zu heterogenen Gattungen und Stile so meisterhaft zu nutzen, dass es ihnen über die lyrische Gestaltung einer Kutschfahrt, einer kleinen Parzelle des großen Bereichs der Reiseliteratur hinaus gelingt, einen Glücksmoment darzustellen, der der historischen Zeit enthoben ist und die physikalische überdauert hat, wie wir nach fast 250 Jahren ihrer Rezeption wohl sagen dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Vortrag »Wir starken da in Sachsen, im Dreck bis an die Achsen«, reisen mit der Postkutsche in Gedichten von Lichtenberg, Goethe und Heine aus der öffentlichen Ringvorlesung »Georg Christoph Lichtenberg, Schriftsteller, Physiker, Aufklärer«. Es referierte Professor Dr. Rudolf Drucks aus Köln. In der nächsten Woche geht es in der Ringvorlesung um Gegenstände, die fast wie erhabene Poesie klingen, Lichtenberg und die Dichtung. Den Vortrag dazu hält Professor Dr. Burkhard Mönninghoff aus Hildesheim. Beginn der Vorlesung ist am Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz. Die Aufzeichnung hören Sie einen Tag später am Mittwoch um 12 Uhr hier bei uns im Stadtradio.